Bologna, Norditalien. Es ist das Jahr 1936. Ein junger Mann, ein Heranwachsender. Gerade einmal 16 Jahre ist er alt. Er geht alleine durch eine Straße der Bologneser Altstadt. Durch die Portici, die überdachten Laubengänge. Dann bleibt er stehen, vor einem Schaufenster. Es ist das Schaufenster eines Ristorante, eines Restaurants. Dort hängt die Speisekarte, das Menü. Der Mann beginnt zu lesen. Dann greift er in seine Tasche, zählt die Lire, die er bei sich trägt und merkt, er kann es sich leisten. Für eine der Speisen auf der Karte reicht sein Geld. Genau genug für das Essen. Nicht mehr. Er tritt ein. Er bestellt. Er isst. Als die Rechnung kommt, steht darauf eine zusätzliche Zeile. Mit der hat er nicht gerechnet. Coperto. 50 Lire. Der junge Mann hat diese 50 Lire nicht extra. Er sagt es dem Kellner. Der Kellner geht nach hinten, spricht mit der Wirtin. Signora Cesarina. Signora Cesarina ist eine imposante Frau. Eine Signora Bolognese, die von ganz hinten im Lokal den Speisesaal überblickt. Wie eine große Mama. So wird es der Mann später erzählen. Aber Signora Cesarina macht nichts. Dem jungen Mann geschieht nichts. Und dann, irgendwann, sind alle anderen Gäste weg. Wirtin Cesarina kommt herbei. Sie geht um den Tisch des jungen Mannes herum. Sie wischt mit einem Tuch über die Tischdecke. Sie blickt dieses 16-jährige Früchtchen, das seine 50 Lire Coperto nicht zahlen konnte, gar nicht direkt an. Cesarina schaut vor ihm in die Luft und sagt dann:
Uno che non ha i soldi non dovrebbe andare al ristorante.
Jemand, der kein Geld hat, sollte nicht ins Restaurant gehen. Herzlich willkommen zu Kurz gesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die 24. Folge von Kurz gesagt Italien. Coperto. Vom Essen gehen in Italien. La parola. Das Wort. Der 16-Jährige, der im Bologna des Jahres 1936 seine Rechnung im Restaurant nicht ganz bezahlen kann, dieser Heranwachsende heißt Federico Fellini. Ab den 1950er Jahren einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Filmregisseure des 20. Jahrhunderts. In Italien und auf der ganzen Welt. Federico Fellini erzählt diese Geschichte selbst. Fast 5 Jahrzehnte später in einem Interview mit der US-amerikanischen Restaurantkritikerin Mimi Sheraton, das 1984 in der Zeitschrift Vanity Fair erscheint. Fellini erzählt, wie er einmal am Coperto gescheitert ist, an diesen 50 Lire. Diese Geschichte kann so eigentlich nicht stimmen. Federico Fellini erzählt in dem Interview, er sei damals, 1936, ein junger Jurastudent gewesen, mit 16 Jahren. Dabei war er damals noch Schüler in seiner Heimatstadt Rimini. Die Wirtin Cesarina, die in dieser Geschichte die Hauptrolle spielt und mit der Fellini sich Jahre später anfreundet und zu deren Stammgast er wird, macht ihr erstes Lokal in Bologna wohl erst in den 1940er Jahren auf. Aber der Konflikt mit dem Coperto ist eine Tatsache. Damals wie heute. Auch 9 Jahrzehnte nach dieser Szene im Zentrum von Bologna mit dem Teenager Federico Fellini überrascht das Coperto Menschen, die in Italien auswärts essen gehen. Manche wundern sich über dieses Wort, wenn sie es zum ersten Mal auf der Speisekarte lesen, und manche bemerken es erst, wenn nach dem Essen die Rechnung auf dem Tisch liegt. Coperto, manchmal auch Pane e Coperto, Brot und Coperto, das ist ein gesonderter Posten auf der Rechnung in einem großen Teil der Gaststätten in Italien. Ein Extrabetrag, den Besucher zahlen müssen, neben dem Preis für Speisen und Getränke. Laut einer Erhebung des italienischen Hotel- und Gaststättenverbands FIPE aus dem Jahr 2023 ist in 80% der Speiselokale im Land das Coperto zu bezahlen. Durchschnittlich werden dafür 2,90 Euro verlangt. Italienische Gaststättenbetreiber sind per Gesetz dazu verpflichtet, das Coperto klar auf der Speisekarte auszuweisen. Jeder Gast muss vor dem Bestellen sehen können, dass diese Gebühr fällig wird. Coperto ist ein italienisches Substantiv, ein Hauptwort. Es ist abgeleitet vom Verb coprire, zu Deutsch bedecken. Im Wörterbuch Treccani, der italienischen Entsprechung des Duden, steht unter dem Eintrag Coperto Folgendes. Zitat Anfang. Coperto, Substantiv männlich. Das für jeden Gast auf dem Tisch vorbereitete Gedeck. Teller, Gläser, Besteck, Servietten. Außerdem der Betrag, den man in der Trattoria für das Gedeck bezahlt, als Pane e Coperto oder nur Coperto, in der Regel als gesonderter Posten auf der Rechnung ausgewiesen. Zitat Ende. Über die Sondergebühr namens Coperto lassen sich die Wirte in Restaurants in ganz Italien nicht nur das Gedeck und den Service extra bezahlen, oft auch das Brot, das zum Essen serviert wird. Coperto ist ein unübersetzbares italienisches Wort, weil es diese Gebühr so nur in Lokalen in Italien gibt. Und die Definition von Coperto, die im Wörterbuch Treccani steht, ist nicht ganz vollständig. Nicht nur in der Trattoria müssen Gäste in den meisten Fällen das Coperto zahlen, sondern auch in der Osteria und im Ristorante. Darum, ob und wie sich diese drei Arten von Lokalen unterscheiden, wird es später in dieser Folge noch gehen. In jedem Fall ist das Coperto ein fester Bestandteil dessen, was es bedeutet, in Italien essen zu gehen. La storia dietro la parola. Die Geschichte hinter dem Wort. Menschen gehen essen, weil sie mit Familie oder Freunden einen netten Abend verbringen wollen. Sie tun es, weil sie keine Zeit oder keine Lust zum Kochen haben. Sie tun es, weil sie das Ambiente und die Speisen in einem bestimmten Restaurant schätzen. In Italien ist das Mangiare fuori ein bedeutender Teil der Alltagskultur. 85 Milliarden Euro haben italienische Haushalte laut der Denkfabrik The European House Ambrosetti im Jahr 2024 ausgegeben, um auswärts essen zu gehen. Im Durchschnitt 3.264 Euro pro Haushalt. Natürlich mit deutlichen Unterschieden, je nach Einkommensklasse. Essen gehen, das ist heute selbstverständlich ein wichtiger Teil der Alltagskultur in Italien. Grundsätzlich ist es so. Je höher der Status von Menschen, je mehr Geld ihnen zur Verfügung steht, desto häufiger gehen sie auswärts essen und desto mehr lassen sie es sich das kosten. Es wirkt selbstverständlich, dass das Essen gehen ein Anzeichen für die gesellschaftliche Stellung von Menschen ist. Aber selbstverständlich ist an all dem gar nichts. Menschen gehen seit vielen Jahrhunderten auswärts essen, auch auf dem Gebiet des heutigen Italien. Hier haben sie das schon spätestens während der Herrschaft der Römer getan, in den Jahrhunderten rund um die Zeitenwende. In Pompeji, der römischen Hafenstadt, die 79 nach Christus vom Ausbruch des Vulkans Vesuv verschüttet worden ist, sind bei Ausgrabungen mehrere Gaststätten, Garküchen, Imbisslokale gefunden worden. Allein in Pompeji sind rund 80 solcher Lokale nachgewiesen worden. Seit 2021 können Besucher eine besonders gut erhaltene Garküche in Pompeji besichtigen. In den Jahrhunderten vor und nach Christus werden solche Lokale Thermopolia genannt, häufiger aber Caupone, Popine oder Taberne. Solche Esslokale gibt es überall im ganzen Römischen Reich. Vor allem in den Städten sind sie ein wichtiger Ort zur Versorgung der Bevölkerung mit Essen. Aber diese Gaststätten sind in keiner Weise vergleichbar mit heutigen Restaurants. Überhaupt nicht. In diese Lokale gehen Menschen der unteren sozialen Klassen, die in einfachen Häusern wohnen, in denen es überhaupt keine Küchen gibt. In den Lokalen gibt es einfaches, günstiges Essen. Hülsenfrüchte wie Erbsen und Bohnen, Eier, Käse, manchmal Würste. In den Caupone, Popine oder Taberne spielen zwielichtige Gestalten betrügerische Würfelspiele. In vielen dieser Lokale gibt es auch Bordelle. Die Wirte gelten häufig als sozial niedrig gestellte Menschen. Für Menschen aus der Oberschicht gilt es als Schande, sich in solchen Lokalen blicken zu lassen. Menschen aus der Oberschicht, die römischen Patrizier, haben Haushalte mit Sklaven als Personal, die ihnen ihre Speisen zubereiten. Und wenn Menschen aus der römischen Oberschicht gemeinsam mit Freunden oder Bekannten essen wollen, dann laden sie diese Menschen zu einem mehrgängigen Festmahl zu sich nach Hause ein. Auswärts in einem öffentlichen Lokal essen zu gehen, das ist im alten Rom eine Notwendigkeit für arme Leute. Kein Freizeitvergnügen für Menschen, die etwas auf sich halten. In den Jahrhunderten nach dem Ende des Römischen Reichs entwickeln sich die öffentlichen Speiselokale in Italien weiter. Im späteren Mittelalter, ab dem 12. Jahrhundert, zählen die Städte Nord- und Mittelitaliens zu den reichsten, zu den wirtschaftlich, kulturell und politisch aufregendsten Orten in Europa. In diesen Städten, aber auch im Contado, also auf dem Land rund um die Städte, haben Speiselokale eine erhebliche Bedeutung. Die Taverne oder Osterie sind vor allem für Menschen auf der Durchreise wichtig. Es sind ab dem Mittelalter Orte, an denen Menschen gegen Bezahlung etwas zu essen und trinken bekommen, einen Schlafplatz und einen Stallplatz für ihre Pferde. Die Historikerinnen Francesca Pucci-Donati und Rossella Rinaldi fassen in einem Aufsatz zusammen, dass diese Lokale in den mittelalterlichen Städten Italiens lebendige Bestandteile der öffentlichen Infrastruktur sind. Sie sind wichtig für die Versorgung der Bevölkerung und nehmen eine bedeutende Rolle für die Wirtschaft vor Ort ein. Die Speiselokale werden zu Treffpunkten für Händler, Pilger, aber auch für Banditen, Prostituierte und Bettler. Das Wort Osteria kommt vom italienischen Oste, zu Deutsch Wirt. Der Archäologe Paolino Mingazzini und sein Co-Autor Francesco Formigari beschreiben die Rolle der Osteria in den Städten im mittelalterlichen Italien so.
Zitat Anfang.
Die Osteria im 13. und 14. Jahrhundert hatte neben der Küche einen weiteren Raum, der tagsüber als Speisesaal und nachts als Gemeinschaftsschlafsaal diente, als Raststätte für Reisende, Pilger und bisweilen auch Abenteurer und Banditen. Oft obligatorische Station für die Postdienste, weckte die Osteria aufgrund ihres bunten Treibens das Interesse von Schriftstellern, die die Gasthäuser oft zum Schauplatz von Geschichten, Begegnungen, tragischen und komischen Ereignissen machten. Als Figuren kommen darin die Wirtinnen vor, Tänzerinnen, Prostituierte, Kuppler und Bettler.
Zitat Ende.
Diese Zeilen stammen aus dem Eintrag Osteria für das Lexikon des Verlags Treccani aus dem Jahr 1935. Wie Mingazzini und Formigari weiterschreiben, werden ab dem 17. Jahrhundert für solche Lokale im Italienischen auch die Wörter Locanda und Albergo gebräuchlich. Über Jahrhunderte sind diese Speiselokale in Italien unverzichtbare Orte. Aber es sind eben auch Orte mit einem oft zweifelhaften Ruf, weil in ihnen alle möglichen seltsamen bis zwielichtigen Gestalten ein- und ausgehen. Weil in und vor ihnen Menschen sich beschimpfen, prügeln, weil hier Trunkenheit und Glücksspiel an der Tagesordnung sind. Der unübersetzbar italienische Gebrauch des Coperto ist offenbar in diesen Lokalen entstanden. Die Gäste der Taverne oder Osterie setzen sich an einen gedeckten Tisch. Sie bekommen Teller, Löffel und ein Tuch und zahlen dafür eine Gebühr. Nicht für das Essen selbst, denn viele bringen ihr Essen mit. Im Zeitalter der Renaissance, ab dem 15. Jahrhundert, bekommt diese Gebühr dann laut dem italienischen Wissenschaftsmagazin Focus den Namen Coperto. Das Wort Coperto soll von den Tischsitten an adligen Höfen stammen, wo die Servietten zu dieser Zeit kunstvoll gefaltet werden und so das Besteck bedecken. Das Coperto ist demnach also ein Begriff aus dem Umfeld der großen Höfe, das übertragen wird auf den Alltag der einfacheren Gasthäuser. Das Gebiet des heutigen Italien ist während des Mittelalters aufgeteilt in viele kleine Staaten. Und auch in den ersten Jahrhunderten der Neuzeit, vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, bleibt das so. Da sind die vier Seerepubliken Amalfi, Genua, Pisa und Venedig. Da sind die Herzogtümer und Großherzogtümer Norditaliens. Da ist der vom Papst in Rom regierte Kirchenstaat. Und da sind diejenigen italienischen Gebiete, die von den Herrscherhäusern aus Österreich, Frankreich und Spanien regiert werden. Zu den spanisch regierten Gebieten zählt zwischen 1535 und 1749 das Herzogtum Mailand. Der spanische Zweig des Hauses Habsburg beherrscht dieses Gebiet, das vor allem Teile der heutigen Region Lombardei ausmacht. Im Herzogtum Mailand des 17. Jahrhunderts spielt der vielleicht einflussreichste Roman der italienischen Geschichte. I Promessi Sposi, auf Deutsch Die Verlobten. Dieser historische Roman des Schriftstellers Alessandro Manzoni ist bis heute in Italien fester Bestandteil der Lehrpläne. Fast jede und jeder musste und muss ihn zumindest auszugsweise in der Schule lesen. I Promessi Sposi wird immer wieder als Bühnenfassung an Theatern gespielt. Das Werk ist schon mehrfach verfilmt worden. I Promessi Sposi handelt von zwei jungen Bewohnern einer Ortschaft am Comer See, dem Seidenspinner Renzo Tramaglino und der Bäuerin Lucia Mondella. Sie wollen heiraten, aber Don Rodrigo, ein mächtiger spanischer Adliger, will das verhindern, weil er es auf Lucia abgesehen hat. I Promessi Sposi ist ein Abenteuerroman. Renzo und Lucia rebellieren gegen Don Rodrigo, müssen aus ihrem Heimatort fliehen. Und in der abenteuerlichen Geschichte der Promessi Sposi sind mehrere Osterie zentrale Handlungsorte. In der Osteria seines Heimatorts heckt Protagonist Renzo mit zwei Cousins einen Plan aus, um Lucia doch heiraten zu können. In einer Osteria in Mailand wird Renzo nach seiner Flucht verraten und festgenommen. In einer weiteren Osteria im weiter östlich gelegenen Städtchen Gorgonzola bekommt Renzo Wind davon, dass die Behörden ihm auf den Fersen sind. Hier ein Auszug dieser Szene aus der Osteria in Gorgonzola aus einer Filmfassung der Promessi Sposi aus dem Jahr 1967.
Venite da Milano? Ho detto venite da Milano?
Io?
Voi, se la domanda è lecita.
Milano non deve essere il luogo da andarci in questi momenti.
Continua anche oggi il fracasso.
Bisognerebbe essere là per saperlo.
Ma voi non venite da Milano.
Vengo da Riscate. Non ho sentito nulla.
Ah, da Riscate. Vi ringrazio.
Die Wirte in der norditalienischen Lombardei werden in I Promessi Sposi als Menschen dargestellt, die vor allem eines können müssen: sich nicht einmischen in die Angelegenheiten anderer Menschen. Autor Alessandro Manzoni lässt es den Wirt in Renzos und Lucias Heimatort im 7. Kapitel des Buchs so ausdrücken. Zitat Anfang. Ihr wisst ja, sprach jener Wirt wieder, indem er mit beiden Händen das Tischtuch auf dem Tische glattstrich, dass die erste Regel unseres Gewerbes ist, nach dem Tun und Lassen anderer nicht zu fragen. Nicht einmal unsere Weiber sind neugierig. Wir wären auch sonst mit so vielen Leuten schön dran, die bei uns aus- und eingehen. Immer wie in einem Seehafen. Wenn die ja danach sind, will ich sagen. Doch sind wir stets munter und guter Dinge. Es kommt schon wieder einmal ein bisschen gute Zeit. Uns ist es genug, wenn die Einkehrenden ordentliche Leute sind. Was sie außerdem sind oder nicht sind, das ist einerlei. Und nun richte ich euch gleich eine Schüssel Fleischklöße an, wie ihr sie noch nicht gegessen habt. Zitat Ende. Osterie, Locande und Alberghi, das sind vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert in Italien Orte der Gemeinschaft. Für die Einwohner der Städte und Gemeinden und für Durchreisende. Die Osterie sind auch Nachrichtenbörsen, an denen Menschen sich austauschen über Neuigkeiten und Reisende zu Geschehnissen an anderen Orten ausfragen. Es sind Orte, an denen oft viel Wein getrunken wird und in denen den Gästen einfache Speisen auf den Tisch gestellt werden. Die Leute sitzen in diesen Gaststätten meistens an langen Tischen, gemeinsam mit den anderen Gästen. Es gibt keine Speisekarten, aus denen die Besucher etwas auswählen können. Was diese Speiselokale sicherlich nicht sind, Orte für elegantes Essen, für reiche Tischgesellschaften. Wenn Menschen aus den reichen Schichten der Gesellschaft in Gemeinschaft essen wollen, dann laden sie, wie schon im alten Rom, andere Menschen von ähnlichem gesellschaftlichen Rang zu sich nach Hause ein. Die Chefköche, die sich in diesen Jahrhunderten um die Mahlzeiten der kleinen Oberschicht der Zeit kümmern, die heißen auf Italienisch Scalco, zu Deutsch Truchsess. Im 17. Jahrhundert verfasst der Koch Antonio Latini aus dem süditalienischen Neapel sein Buch Lo Scalco alla Moderna, der moderne Truchsess. Latinis Buch ist eine umfassende Rezeptsammlung für Speisen aller Art, von Suppen über Fleisch, über Fischgerichte bis hin zu Desserts. Und diese Rezepte sind allesamt für die Küche in Privathaushalten bestimmt. In den Speiselokalen gibt es keine feine Küche. Dort setzen Wirte mit speckigen Schürzen dem einfachen Volk ihre Speisen vor. Das ist in Italien damals nicht viel anders als in anderen europäischen Ländern. Wer Geld hat und etwas auf sich hält, lässt zu Hause für sich kochen und empfängt dort standesgemäß seine Gäste oder wird von anderen reichen Menschen eingeladen. Auswärts in einem Lokal essen gehen, das tut aus Sicht der Oberschicht nur der Pöbel. All das ändert sich erst im 18. Jahrhundert. Mit einer Revolution, die in Frankreich in Lauf nimmt und sich dann binnen weniger Jahre in Europa ausbreitet. Diese Revolution beginnt in der Hauptstadt Paris. Und sie beginnt mit einer Fleischbrühe. Bouillon Restaurateur wird diese Brühe genannt, Kurzform dieses Gerichts Restaurant. Die Restaurant ist eine Brühe mit Fleisch, Zwiebeln, Kräutern und Gemüse, die geschwächten Menschen wieder Kraft einflößen soll. Französisch Restauré. Im Jahr 1765 eröffnet in Paris ein gewisser Mathurin Rose de Chantoiseau im Pariser Viertel Louvre ein unerhörtes Lokal. Eine Gaststätte, in der Bouillon Restaurateur serviert wird, neben anderen Speisen. Anders als in einer Taverne, anders als in einer italienischen Osteria oder Locanda, müssen die Gäste im Rose de Chantoiseaus Lokal nicht mit allen möglichen Unbekannten an einer langen Tafel sitzen. Sie bekommen ihren eigenen Tisch. Die Gäste können sich aussuchen, zu welcher Uhrzeit sie bedient werden. Und was sie essen wollen, das wählen sie von einer Speisekarte aus. Bald folgen andere Wirte in Paris dem Vorbild von Rose de Chantoiseau. Sie eröffnen ähnliche Lokale. Diese Lokale bekommen bald den Namen der Brühe verpasst, die es hier zu essen gibt. Restaurant. 24 Jahre nach der Eröffnung des ersten Restaurants der Geschichte, 24 Jahre nach der Revolution des Bouillon Restaurateur, ereignet sich in Paris eine zweite Revolution. Die französischen Bürger stürmen im Jahr 1789 das Gefängnis namens Bastille. Sie entthronen die französische Königsfamilie, rufen die Republik aus, lassen den König und seine Angehörigen hinrichten. Zitat Anfang. Nach der Revolution kommen die Abgeordneten der Nationalversammlung aus allen Provinzen nach Paris. In Restaurants gehen sie gemeinsam essen. Die Pariser tun es ihnen nach und bald eröffnen Lokale, die ebenfalls den neuen modischen Namen führen, aber günstiger sind und weniger nobel als die Prototypen. In der revolutionären Ära beginnt sich das Zunftwesen zu lockern. Gastronomen haben mehr Freiheiten, ihren Gästen differenzierte Wünsche zu erfüllen. Und von Anfang an hat der Service immense Bedeutung für den Erfolg des Restaurants. Zitat Ende. So beschreibt und erklärt der Amerikanist und Historiker Christoph Ribbat in seinem spannenden Buch Im Restaurant, eine Geschichte aus dem Bauch der Moderne, den Erfolg dieser neuartigen Gaststätten. Der Aufstieg des Restaurants geschieht gleichzeitig mit dem Aufstieg des Bürgertums. Es sind jetzt die aufstrebenden Kaufleute und Fabrikanten, die Handwerksmeister, Professoren und Rechtsanwälte, die gesellschaftlich und politisch den Ton angeben. Und nicht mehr die jahrhundertealten, in sich geschlossenen Adels- und Patrizierfamilien. Und diese neuen Eliten wollen ins Restaurant gehen, um dort gut zu essen und um dort sehen und gesehen zu werden. Wie es die Historiker Daniel Messmer und Richard Hemmer in einer Folge ihres Podcasts Geschichten aus der Geschichte ausdrücken, mit dem Aufkommen der Restaurants wird das Essen gehen erfunden. Noch einmal Historiker Christoph Ribbat. Zitat Anfang. Sehr bald duftet es in Pariser Restaurants des späten 18. Jahrhunderts nach mehr als nach Bouillon. Es gibt Hähnchen und Macaroni, Kompotte und Cremes, Eier und Konfitüren. Die Lokale der Brüder Véry spezialisieren sich auf Austern. Das Café Hardy profiliert sich mit Gegrillten. Das Trois Frères Provençaux setzt auf die Küche Südfrankreichs, bringt die Bouillabaisse nach Paris, kocht mit Olivenöl, nicht mit Sahne. Im frühen 19. Jahrhundert hat sich der neue Gaststättentypus etabliert, wenn auch nur in Paris und kaum anderswo in Frankreich. Zitat Ende. Im Restaurant herrscht eine strikte Arbeitsteilung. Angestellte, die für Fleisch, Fisch oder Soßen zuständig sind, ein Chefkoch, der die Arbeit organisiert, Kellner, die die Speisen nach außen bringen. In den französischen Restaurants werden völlig neue Berufe erfunden. Italien ist dagegen zu dieser Zeit zwischen Mitte des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts weit zurückgefallen. Wirtschaftlich, politisch und bei der Esskultur. Der Nationalstaat Italien existiert damals immer noch nicht. Das italienische Gebiet ist ein Flickenteppich aus größeren bis kleineren Staaten. In weiten Teilen Norditaliens herrschen die Österreicher, in einem Großteil Mittelitaliens der Papst, im süditalienischen Festland und auf Sizilien die Spanier. Im Guten wie im Schlechten, die entscheidenden Ideen der Zeit entstehen in Frankreich. Das gilt für die Politik, das gilt aber auch für die Küche. In seinem Buch Delizia, die Italiener und ihre Küche, schreibt der britische Historiker John Dickey über diese Zeit,
Zitat Anfang,
alles, was Italien zu bieten hatte, war politischer Niedergang. In einem Prestigewettstreit zwischen den beiden gastronomischen Kulturen Frankreichs und Italiens konnte es nur einen einzigen möglichen Gewinner geben. Ab dem späten 17. Jahrhundert wurden die großen französischen Kochbücher im Original oder in Übersetzung in großem Umfang nach Italien importiert. Die gastronomische Invasion aus dem Norden führte fast zum Aussterben der einheimischen Tradition der Kochbücher. Nach 1694 schrieb ein Dreivierteljahrhundert lang kein Italiener mehr irgendetwas Bedeutendes zum Thema Kulinarik.
Zitat Ende.
Im Jahr 1766 erscheint dann doch wieder ein erfolgreiches Kochbuch in Italien. Der Autor ist anonym. Aber es ist schon bezeichnend, welchen Titel dieses Buch trägt. Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi. Der in Paris perfektionierte piemontesische Koch. Ein Koch also aus dem Piemont, der Region im Nordwesten Italiens, die schon seit Jahrhunderten am stärksten von Frankreich beeinflusst wird. Und ein Koch, der dann auch noch offen erklärt, wie stark ihn die Kochkunst in Paris beeinflusst hat. In dem Buch schreibt der anonyme Autor von hors d'oeuvre und Courbouillon, von Kalbsfilet, Toffee, von Keksen à la Saint-Cloud. Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert entsteht in Italien ein modernes Nationalgefühl. Befeuert vor allem von Teilen des Bürgertums in den Städten. Das Risorgimento, der Gedanke, dass Italien eine große, moderne Nation sein soll, wie Frankreich, England und Spanien. Kein Flickenteppich mehr aus Kleinstaaten. Auch dieses neue Nationalgefühl ist stark beeinflusst von Frankreich. Die beiden Schriftsteller Vittorio Alfieri und Ugo Foscolo, zwei Vordenker des Risorgimento, blicken erst mit Begeisterung auf die politische Revolution in Frankreich, auf den Sturz der verkrusteten, korrupten, unterdrückerischen Monarchie und sind dann enttäuscht vom französischen Alleinherrscher Napoleon. Napoleon befreit zwar Norditalien von den Österreichern, händigt ihnen dann aber mit einem Friedensvertrag die jahrhundertealte, stolze Seefahrerrepublik Venedig aus. Alfieri wie Foscolo schäumen daraufhin über Napoleon und die Franzosen. Vittorio Alfieri schreibt sogar ein Werk voller bitterem Hass auf die Franzosen, den Misogallo. Aber trotzdem bleibt das Schicksal Italiens eng verbunden mit dem Frankreichs. Und das merkt man auch an den Essgewohnheiten italienischer Patrioten. Historiker John Dickey zitiert das Menü eines Banketts der Associazione Agraria Subalpina, das im Jahr 1843 im norditalienischen Mortara abgehalten wird, damals Teil des Königreichs Sardinien und Piemont. Die Associazione Agraria Subalpina ist die Vereinigung der Landwirte im Piemont. Es ist eine zutiefst italienisch-patriotische Organisation. Ihre Mitglieder machen sich stark für ein vereinigtes Italien, für eine mächtige italienische Nation mit einer eigenständigen, urwüchsigen italienischen Kultur. Und das gibt es auf diesem Bankett stolzer italienischer Patrioten zu essen.
Potage, Crème au Pistache. brunoise à l'essence de poisson. Assiette hors d'œuvre, beurre, anchois, cornichons, olives, œufs et thon. La friture de pain de riz, croquettes de légumes, petit boulot de Clovis.
Historiker John Dickey bringt die gastronomische Lage in Italien während der Aufbruchszeit des Risorgimento so auf den Punkt. Zitat Anfang. Während des Risorgimento gelang es nicht, eine Verbindung zwischen Heimat und Gaumen herzustellen. Die Sehnsucht nach patriotischen Symbolen ging nicht einher mit einem Hunger nach Speisen, die Italien symbolisieren sollten.
Zitat Ende.
Dabei gäbe es damals in Italien eigentlich schon ein reichhaltiges Erbe an Spezialitäten, vor allem aus den Städten des Landes. Den Käse aus Piacenza, die Cantucci-Kekse aus Pisa, die Mortadella aus Bologna, die gelten unter Kennern schon seit Jahrhunderten als Leckerbissen. Dann, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, kommt das Restaurant nach Italien. Es ist ein Lokal in Turin. Turin ist damals Hauptstadt des einflussreichsten Teilstaats Italiens, des Königreichs Sardinien-Piemont. Des Königreichs, das die entscheidende Rolle spielen wird bei der Einigung Italiens zu einem modernen Nationalstaat. Und wie schon erwähnt, Sardinien-Piemont, regiert von der Königsdynastie Haus Savoyen, ist schon immer der italienische Teilstaat, der am engsten verbunden ist mit Frankreich. Das erste Restaurant Italiens liegt im Herzen der politischen Macht von Turin, an der Piazza Carignano. Der Platz trägt den Namen des Palazzo Carignano, eines prächtigen Gebäudes aus der Barockzeit. In ihm befindet sich ab 1848 die erste gewählte italienische Parlamentskammer, das Abgeordnetenhaus des Königreichs Sardinien-Piemont. Sardinien-Piemont ist der erste italienische Teilstaat, der sich eine Verfassung gibt. Der erste italienische Staat also, in dem die Macht des Herrschers vom Gesetz beschränkt wird. Der erste Staat, in dem gewählte Volksvertreter echte politische Macht bekommen. Die politische Revolution aus Frankreich hat begonnen, Italien zu prägen. Und fast zeitgleich schwappt auch die Restaurantrevolution auf Italien über. 1847 eröffnet das erste Restaurant Italiens. Schon seit fast einem Jahrhundert gibt es in Turin gegenüber dem Palazzo Carignano ein Kaffeehaus. Es heißt Café del Cambio. 1847, so schreibt es das Städtische Museum von Turin, wird aus dem Café del Cambio das Café Ristorante del Cambio. Zwei Speisesäle für den modernen Service nach Pariser Art, beleuchtet mit hochmodernen Gaslampen. Der Name Ristorante ist eine einfache Übersetzung aus dem Französischen. Ristorare hat auf Italienisch eine ähnliche Bedeutung wie das französische Restaurer, kräftigen, stärken. Mario Soldati, Schriftsteller, Journalist und stolzer Bürger von Turin, beschreibt das Ristorante del Cambio ein knappes Jahrhundert später in einem Dokumentarfilm so.
Da un cameriere del più antico ristorante di Torino, anzi credo il più antico ristorante d'Italia. Questo ristorante è davanti all'antica sede del Parlamento subalpino. Dentro le decorazioni, le tavole, tutto è rimasto come un secolo e mezzo fa. E vi si può ancora ammirare il luogo, il posto dove mangiava Camillo Cavour. Credo che anche la cucina, oggi anche la cucina sia rimasta pressappoco a quella di allora. La cucina piemontese, come voi sapete, è una derivazione della cucina francese, cioè una cucina a base di vino, di carni, di cacciagioni e di condimenti con salse lavorate e piccanti. Nella cucina sono conservati al tepore della temperatura ambiente le bottiglie di vino vecchio, vino rosso si capisce. Mi ricordo che mio padre mi disse di aver fatto in questo ristorante un pranzo completamente a base di tartufi, cioè tartufi per sull'antipasto, tartufi sul risotto, tartufi sullo stufato, tartufi sulla cacciagione, insalata di tartufi freschi e di funghi freschi e perfino il dolce era a base di tartufi.
Mario Soldati sagt zu den Bildern aus dem Ristorante del Cambio, es sei der Ort, an dem unter anderem Graf Camillo Benso von Cavour speiste, einer der Mitbegründer des italienischen Nationalstaats. Soldati erzählt, sein Vater habe im del Cambio einmal nach eigenen Angaben ein Menü verspeist, in dem alles von der Vorspeise bis zum Dessert mit Trüffeln gemacht gewesen sei. Ein solches Lokal ist natürlich ein ziemlich elitärer Ort. Nichts für die breite Masse der Bevölkerung. Aber in den italienischen Städten passiert nach der Eröffnung des Ristorante del Cambio etwas Ähnliches wie schon zuvor in Paris. Binnen weniger Jahre öffnen nach dem Vorbild des ersten Ristorante nach und nach ähnliche Speiselokale, die sich auch Menschen mit weniger großem Geldbeutel leisten können. Im Italien dieser Zeit kommt neben dem Ristorante eine andere Art von Speiselokal in Mode, die Trattoria. Anders als das Ristorante mit seiner industriellen Arbeitsteilung ist die Trattoria ein familiengeführtes Lokal. Das Wort kommt vom französischen Traiteur, das unter anderem auch so viel wie Küchenchef bedeutet. Statt der französisch geprägten Küche der Oberschicht wird in der Trattoria die Regionalküche der verschiedenen Gegenden Italiens gekocht. Im 19. Jahrhundert wandelt sich auch in Italien das Image des Auswärtsessengehens dramatisch zum Besseren. Trattoria und Ristorante bezeichnen jetzt Lokale, in die die Menschen nicht mehr nur gehen, weil sie müssen, sondern oft auch gerne und aus Genuss. In Rom zum Beispiel, in die Trattoria Lepre, die Hasenschenke, gelegen in der zentralen Via Condotti, einen Katzensprung von der spanischen Treppe entfernt. Der Autor und große Italienkenner Dieter Richter zitiert in seinem Buch Con Gusto über die italienische Küche aus einer Speisekarte der Trattoria Lepre aus dem Jahr 1847. Es gibt damals in dieser römischen Trattoria ein erstaunlich breites Angebot an Speisen, wie Richter schreibt, von Suppen über gesottene, gebackene, geschmorte, gebratene Fleisch- und Fischgerichte. Es gibt Gemüse, Desserts, Obst, Limonade und Mineralwasser. Regional gefärbte Speisen werden in der Trattoria Lepre angeboten, etwa Rindfleisch mit eingelegten Paprika, aber auch typisch norditalienische Speisen wie Reis nach mailänder Art und Leber nach venezianischer Art. Und eine ganze Reihe an englischen und deutschen Speisen. Salsicce als Salkraut etwa, Würstchen mit Sauerkraut. Überhaupt deutsche Speiselokale gibt es bis ins frühe 20. Jahrhundert in fast jeder großen italienischen Stadt. Der deutsche Journalist Hans Barth, jahrzehntelang Italien-Korrespondent für die Zeitung Berliner Tageblatt, veröffentlicht 1908 sein Buch Osteria, ein Führer durch Italiens Schenken. Barth schreibt über Trattorie und Osterie in mehreren italienischen Städten. Und unter anderem schildert er seine Eindrücke vom Löwenbräu in Genua, vom Pilsner Urquell in Rom, vom Pschorrbräu in Neapel. Das Ambiente im Spatenbräu in Mailand fasst Hans Barth so zusammen.
Zitat Anfang.
Altdeutsche Trinkstube, getäfert, schwere Eichentische, Butzenscheiben und ausgiebiges Schwyzerlütsch. Kräftig, derb, behaglich.
Zitat Ende.
Hans Barths Führer durch die Osterie wird so erfolgreich, dass das Buch ein Jahr später ins Italienische übersetzt wird. Das Vorwort zur italienischen Ausgabe schreibt kein geringerer als der italienische Starschriftsteller Gabriele D'Annunzio. Eine Persönlichkeit, über die sich eine gesonderte Podcast-Episode lohnen würde. Immer mehr Geschäftsreisende und Touristen aus Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz reisen in dieser Zeit nach Italien. Das Eisenbahnnetz in Europa wird immer größer, die Wirtschaft in den deutschsprachigen Ländern wächst. Und die Nachfrage nach deutschen Lokalen in italienischen Städten ist deshalb so groß, weil italienisches Essen bei einem großen Teil der deutschen Italienbesuche in dieser Zeit noch äußerst unbeliebt ist. Reiseberichte aus dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert sind voll von Beschwerden über die angeblich ungenießbaren Macaroni und über angeblich widerwärtige Meeresfrüchte, über den vielen Knoblauch und das angeblich ungesunde Olivenöl. Auch in Italien selbst halten viele Menschen nach wie vor nicht viel von der Küche im eigenen Land. Italien ist seit 1861 vereinigt. Es ist nun ein moderner Nationalstaat. Maß aller Dinge für italienische Feinschmecker bleibt aber die französische Küche. Pellegrino Artusi will daran etwas ändern, grundlegend. Artusi wird 1820 in einer wohlhabenden Familie geboren. Er arbeitet als Literaturkritiker und 1891, im Alter von 71 Jahren, veröffentlicht er im Selbstverlag ein Buch, das die italienische Küche umkrempeln wird. Das Buch heißt La scienza in cucina è l'arte di mangiar bene, zu Deutsch von der Wissenschaft des Kochens und der Kunst des Genießens. Eine hunderte Seiten dicke Sammlung von Rezepten, die Artusi in ganz Italien gesammelt hat. Es ist ein revolutionäres Werk. Erstmals sammelt hier jemand bewusst Gerichte aus den unterschiedlichen Winkeln des neu vereinigten Landes. Artusi will die Italiener überzeugen, dass die italienische Küche es mit der französischen aufnehmen kann und ihr teilweise sogar überlegen ist, wie er selbst schreibt. Artusis Buch La Scienza in Cucina wird ein bahnbrechender Erfolg. Auch wegen der Arbeitsweise Pellegrino Artusis. Der italienische Historiker Massimo Montanari, einer der international renommiertesten Experten zur Geschichte der Esskultur, erzählt davon.
La cucina che aveva deciso di rappresentare non era una cucina libresca, inventata a tavolino, ma era quella vera che si faceva nelle case e nelle trattorie dell'epoca. Questo è il primo segreto del suo successo.
Die Küche, die Artusi abbilden wollte, hatte er sich nicht am Schreibtisch aus Kochbüchern angelesen. Es war die echte Küche, wie sie damals in den italienischen Haushalten und Trattorien zubereitet wurde. Das ist das erste Geheimnis seines Erfolgs. Das zweite Geheimnis des Erfolgs von Artusi, er bezog die Leser in sein Projekt ein. Sein Werk ist von Anfang an eine Art gemeinschaftliches Work in Progress. Artusi nutzt dafür die Post. Erst versendet er per Post seine Bücher. Später, vielleicht hatte Artusi damit gar nicht gerechnet, kommen aber auch Briefe an ihn zurück. Käufer, Leserinnen und Leser fassten Vertrauen zu ihm, begannen ihm zu schreiben, um Ratschläge und Erläuterungen zu bitten oder neue Rezepte für das Handbuch vorzuschlagen. Dank dieser völlig innovativen Arbeitsweise wurde Artusis Buch viele Jahrzehnte vor der Erfindung des Internets zu einer Art Blog, zum ersten Gastroblog der Geschichte.
Il libro diventò una sorta di grande blog, il primo blog gastronomico della storia.
Im Austausch mit seinen Leserinnen und Lesern wuchs Artusis Handbuch Ausgabe um Ausgabe an und verdoppelte sich innerhalb von 20 Jahren fast. Von 475 Rezepten in der ersten Ausgabe auf 790 in der letzten. Auf diese Weise konnte Artusi seinen Blick auf das ganze Land ausweiten und durch seine Leser die Esskultur von Orten in Italien kennenlernen, mit denen er gar nicht vertraut war oder an denen er nie gewesen war. Historiker Montanari hat dieses Erfolgsrezept von Pellegrino Artusi in einer Folge des Podcasts I racconti della tavola zusammengefasst, den er für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk RAI verfasst hat. Besonders an Pellegrino Artusis Kochbuch ist auch sein Schreibstil. Dieser Stil hat fast nichts mehr von der gehobenen Sprache der Kochbücher des 18. Jahrhunderts. Artusi spricht sein Publikum direkt an. Er würzt seine Rezeptsammlungen mit Erzählungen aus seinem eigenen Leben, vor allem davon, wie er bestimmte Speisen kennen und lieben gelernt hat. Und immer wieder erzählt Artusi von seinen Besuchen in den Trattorie Italiens. Zum Beispiel bei der Einführung des Rezepts der Maccheroni col pangrattato. Maccheroni mit Semmelbrösel.
Zitat Anfang.
Wenn es stimmt, wie Alexandre Dumas der Ältere sagt, dass die Engländer sich nur von Roastbeef und Pudding ernähren, die Holländer von Ofenfleisch, Kartoffeln und Käse, die Deutschen von Sauerkraut und geräuchertem Speck, die Spanier von Kichererbsen, Schokolade und Ranzingspeck und die Italiener von Maccheroni, dann ist es kein Wunder, dass ich oft und gerne auf diese zurückkomme. Auch, weil sie mir schon immer geschmeckt haben. Tatsächlich hätte ich mir wegen ihrer beinahe den schönen Titel Mangia Maccheroni verdient, Maccheroni-Fresser. Und ich werde Ihnen erzählen, wie es dazu kam. Ich befand mich 1850 in der Trattoria dei Trere in Bologna, in Gesellschaft mehrerer Studenten und von Felice Orsini, einem Freund eines von ihnen. Es waren Zeiten, in denen man in der Romagna immer über Politik und Verschwörungen sprach und Orsini, der für solche Dinge wie geboren schien, sprach mit Begeisterung darüber und bemühte sich eifrig, uns zu zeigen, wie unmittelbar ein Aufstand bevorstand, an dessen Spitze er und einige andere Anführer, die er nannte, mit Waffen in Bologna einmarschieren würden. Als ich hörte, wie unvorsichtig und an einem öffentlichen Ort über ein so heikles Thema und ein Unterfangen gesprochen wurde, das mir verrückt erschien, blieb ich seinen Reden gegenüber unbeeindruckt und aß ruhig meinen Teller Macaroni, der vor mir stand. Dieses Verhalten war ein Stich in das Selbstwertgefühl von Orsini. Es kränkte ihn. Jedes Mal, wenn er sich später an mich erinnerte, fragte er seine Freunde: Und, wie geht's dem Macaroni-Fresser?
Zitat Ende.
Mangia Macaroni, Macaroni-Fresser, das ist zur Zeit, als Artusi sein Buch schreibt, ein in Italien weit verbreitetes Schimpfwort für Menschen aus dem süditalienischen Neapel. Artusi, der in der norditalienischen Region Romagna aufgewachsen ist, macht sich selbst quasi zum Ehren-Macaroni-Fresser. Er will seine Leserinnen und Leser aus Italien neugierig machen auf die Speisen im Rest des Landes. Das gelingt ihm auch. Pellegrino Artusi hat einen gehörigen Anteil daran, dass Italiener erfahren, was im Rest des Landes so gegessen wird. Er gibt einen entscheidenden Anstoß dafür, dass so etwas wie die italienische Küche überhaupt entstehen kann. L'Artusi. Dieses Buch wird für hunderttausende italienische Familien ein unverzichtbares Nachschlagewerk, um nachzuschauen, wie man Lammbraten oder Spaghetti mit Sardellen am besten zubereitet. Was man freilich bei all dem immer im Kopf behalten muss: Nachdem Artusi sein Buch veröffentlicht hat, kommen diese Veränderungen in der italienischen Esskultur zunächst nur bei einem bestimmten Teil der Bevölkerung an. Pellegrino Artusi schreibt für das Bürgertum in den italienischen Städten. Die Menschen, die ihm Briefe schreiben, das sind überdurchschnittlich gebildete und wohlhabende Italienerinnen und Italiener, während Italien damals im europäischen Vergleich ein armes Land ist. In vielen Regionen besteht die Mehrheit der Bevölkerung aus Analphabeten. In die Trattoria oder gar ins Ristorante zu gehen, das können sich bis weit ins 20. Jahrhundert nur Menschen aus dem Bürgertum oder aus den alteingesessenen Adligen oder Patrizierfamilien leisten. An einem stören sich diese Besucher der Speiselokale in Italien aber immer wieder. Am Coperto. An der Zusatzgebühr, die sie für Brot und Gedeck zahlen müssen. Im Juli 1919 berichtet die Mailänder Lokalausgabe der Zeitung Corriere della Sera, dass erste Restaurants und Trattorie in der Stadt jetzt Pasti a prezzo fisso anbieten, Mahlzeiten zum Festpreis. Der Service ist schon inbegriffen, keine Zusatzzahlungen mehr für das Coperto. Der Autor des Artikels begrüßt diese Neuerung ausdrücklich. Es sei zweifelsohne ein Vorteil für die Besucher der Lokale. 3 Jahre nach diesem Artikel, im Jahr 1922, erlebt Italien einen drastischen Einschnitt. Der radikal-nationalistische Politiker Benito Mussolini wird zum Regierungschef ernannt und macht binnen 3 Jahren aus der parlamentarischen Monarchie Italien die erste faschistische Diktatur der Geschichte. Die Faschisten wollen Italien umkrempeln. Aus dem Land, das in Industrie, Landwirtschaft und Militär deutlich hinter den anderen großen europäischen Nationen zurückliegt, soll die einzige Großmacht im Mittelmeer werden. Ein neues Impero, das an den Ruhm des Römischen Reichs anknüpft. Einer der vielen Bereiche, den die Faschisten umkrempeln wollen, ist die Esskultur. Niemand, so sagt es Diktator Mussolini selbst, soll mehr als 10 Minuten pro Tag bei Tisch verbringen. Faschistische Parteigänger essen ihre Razioni mit Vorliebe direkt beim Marschieren, ohne sich zu setzen. Unter anderem sollen die Italiener nach dem Willen der Faschisten weniger Nudeln essen. Die Pasta Asciutta ist den Machthabern ein Dorn im Auge. Aus ihrer Sicht macht sie ihre Landsleute träge und bequem. Den Reis hingegen und das Brot sollen sie ehren. Mussolini schreibt sogar selbst ein Gedicht mit dem Titel Italiani amate il pane. Italiener liebt das Brot. Mussolini ruft die Battaglia del Grano aus, die Weizenschlacht. Bauern sollen mehr Weizen anbauen und das Land dadurch unabhängig machen von Getreideimporten aus dem Rest der Welt. An der Seite des faschistischen Regimes in seinem Kampf für die neue italienische Esskultur sind die Futuristen. Eine Künstlerbewegung, die alles Alte hinter sich lassen und Italien zu einer neuen, kräftigen, jungen Nation machen will. Die Futuristen wollen auch das Essverhalten ihrer Landsleute ändern. Radikal. Die Vordenker der Bewegung, Tommaso Marinetti und Luigi Colombo, veröffentlichen 1930 ihr Manifesto della Cucina Futurista, das Manifest der futuristischen Küche. Die Zeit der Gerichte Pellegrino Artusis ist abgelaufen, heißt es darin unter anderem. In Turin eröffnet 1931 die Taverna del Santo Palato, das erste futuristische Restaurant der Welt. In der Nacht auf den 8. März, kurz vor Mitternacht erst, macht das Personal für die in der Kälte wartenden Gäste auf. Die Frauen und Männer treten ein. Oha, das Restaurant ist von Boden bis Decke in Aluminium eingerichtet, dem Lieblingsmetall der italienischen Faschisten. Das Essen wird ohne Besteck serviert. Unter anderem gibt es den Antipasto Intuitivo, die selbsterklärende Vorspeise. Ein in die Orangenschale geschnitzter Korb, darin verschiedene Salamisorten, Butter, eingelegte Pilze, Sardellen und ganze grüne Chilischoten. Die grünen Chilischoten enthalten passende Sprüche wie »Lebe gefährlich«. Zu den Hauptspeisen zählt unter anderem der Carne Plastico, ein großer zylindrischer Fleischkloß aus gebratenem Kalbfleisch, gefüllt mit 11 Sorten gekochtem Gemüse, senkrecht in der Mitte des Tellers angerichtet. Der Zylinder ist mit einer Schicht Honig überzogen und wird an der Basis von einem Ring aus Würstchen gestützt, der auf 3 goldenen Kugeln aus Hühnerfleisch ruht. Seltsamerweise bleibt die Taverna de Santo Palato das einzige futuristische Restaurant der Welt. Die Cucina Futurista wird keinen nennenswerten Einfluss auf die Essgewohnheiten der Italienerinnen und Italiener haben. Und auch der Kampf der Faschisten gegen die Pasta funktioniert kaum. 1933, als die Nachwehen der Weltwirtschaftskrise von 1929 die italienischen Familien noch schwer belasten, kommt ein neues Kochbuch auf den Markt. Vivere bene in tempi difficili. Gut leben in schweren Zeiten, verfasst von der Schriftstellerin Fernanda Momigliano. Es ist ein Handbuch für Hausfrauen. Viele der Speisen, die Momigliano empfiehlt, sind noch heute fester Bestandteil der Essgewohnheiten im Land. Nudeln mit Soße aus frischen Tomaten, Minestrone, Risotto, paniertes Kalbschnitzel. Fast zur gleichen Zeit, 1931, bringt der italienische Automobilclub TCI die erste Guida Gastronomica d'Italia heraus, einen Restaurantführer für ganz Italien. 527 Seiten dick, der an alle TCI-Mitglieder verschickt wird. An die ersten knapp 200.000 Menschen in Italien, die ein eigenes Auto haben. Einer dieser Menschen ist der Journalist Paolo Monelli. Monelli reist mit der Guida Gastronomica im Gepäck durchs Land, probiert Nudeln mit Pesto bei Genua und den Rindereintopf Carbonara im norditalienischen Nahost und schreibt darüber für die Zeitung Gazzetta del Popolo. Giottone Errante nennt Monelli sich, umherfahrender Feinschmecker. Er ist der erste moderne und wirklich populäre Restaurantkritiker Italiens. Es bleibt aber dabei. Solche Gaumenfreuden bleiben auch im Italien der 1930er Jahre ein Vergnügen für einen kleinen Teil der Bevölkerung. Die Lage verschlimmert sich sogar. Wie Historiker John Dickey schreibt, nimmt ein Arbeiter in einer italienischen Stadt im Jahr 1926 täglich durchschnittlich 2954 Kalorien zu sich. 10 Jahre später, 1936, sind es nur noch 2476. 1940 tritt das faschistische Italien an der Seite Nazi-Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg ein. Es führt das Land in die militärische Katastrophe und in den Hunger für breite Bevölkerungsschichten. In Jahre der Armut, der Tessere Annonarie, der Lebensmittelkarten, des Schwarzmarkts für Lebensmittel und des Zichorien-Cafés. In den Jahren vor und nach 1945, rund um das Kriegsende, bleibt es für Millionen von Italienern schwierig. Noch Anfang der 1950er Jahre, so schreibt es der Historiker Guido Kreins in seinem Buch Storia della Repubblica, können sich 4,4 der rund 12 Millionen italienischen Haushalte kein Fleisch leisten. Das ist mehr als ein Drittel. Weitere 3,2 Millionen Haushalte können nur einmal pro Woche Fleisch kaufen. Vom Ausgehen ins Ristorante oder in die Trattoria ganz zu schweigen. Was für ein außergewöhnlicher Luxus das Essen gehen damals für weite Teile der italienischen Bevölkerung ist, das verdeutlicht eine Szene des Filmklassikers Ladri di Biciclette von Regisseur Vittorio De Sica, deutscher Titel Fahrraddiebe, veröffentlicht im Jahr 1948. Die Hauptfiguren sind Vater Antonio und Sohn Bruno, Mitglieder einer Arbeiterfamilie im Nachkriegsrom. Und in einer Szene geht der Vater mit seinem Sohn in eine Trattoria. Er bestellt für beide Mozzarella in Carrozza, eines der einfachsten Gerichte der süditalienischen Küche. zwei trockene Brotscheiben, dazwischen etwas Mozzarella-Käse, das Ganze in Milch und Ei paniert und ausgepackt.
Vuoi una mozzarella e carozza pure te?
Sì, tappare.
Du mozzarella e carozza e vino subito.
Der Sohn strahlt im Gesicht. Es ist wie ein Festtag.
Molce mangiamo ste du mozzarelle e a te te faccio portare pure il dolce. Sei contento?
Der Vater sagt seinem Sohn, ich bestelle sogar eine Nachspeise. Der Sohn schafft es nicht, Messer und Gabel zu halten. Er hat es nie gelernt. Am Ende packt er die Mozzarella in Carrozza mit den Händen. Dann wird auf einmal alles anders. In den Jahren 1958 bis 1963 geht die Wirtschaft in Italien auf Höhenflug. In den Folgen von Kurz gesagt Italien ist es schon oft darum gegangen, wie heftig, schnell und nachhaltig der Boom Economico Italien verändert hat. Das italienische Wirtschaftswunder. In den 6 Jahren von 1958 bis 1963 erhalten Millionen von Italienerinnen und Italienern Zugang zu einem Wohlstand, den sich ihre Vorfahren kaum je erträumen lassen hätten können. Millionen Menschen beginnen, ihre Wohnungen mit Kühlschränken, Radios, Fernsehern, Waschmaschinen einzurichten. Sie kaufen ihr erstes privates Auto. Und der Speiseplan von Millionen Italienerinnen und Italienern wird deutlich reichhaltiger. Historiker John Dickey fasst es so zusammen. Zitat Anfang. Mit dem Wirtschaftswunder kam endlich auch die ewig aufgeschobene italienische Ernährungsrevolution. Im Überfluss zu leben, das war für fast alle Italiener seit jeher nichts anderes gewesen als ein Wunschtraum, von dem man höchstens an Feiertagen eine Vorstellung bekommen konnte. Nun war es alltägliche Realität.
Zitat Ende.
Diese neue Reichhaltigkeit der Ernährung ist eine so enorme Veränderung für die Italienerinnen und Italiener, dass sie buchstäblich über sich hinauswachsen. Wie Historiker Dicky schreibt, steigt die durchschnittliche Körpergröße im Land von 1951 bis 1972 um ganze 4 cm. Der Besuch in der Trattoria und sogar im Ristorante gehört zu dem neuen Überfluss, den Millionen Menschen in Italien ab den späten 1950er Jahren kennenlernen. Essen gehen wird in Italien demokratisiert und es wird deutlich vielfältiger. In Italien entstehen völlig neue Arten von Gaststätten, etwa die avantgardistischen Restaurants in den Autogrill-Raststätten des Lebensmittelunternehmens Pavesi. Innerhalb Italiens setzt eine Massenmigration ein. Millionen Menschen wandern in den Nachkriegsjahrzehnten vom Süden des Landes in den Norden, um dort am Boom Economico teilzuhaben. Einige von ihnen bringen ihre Regionalküchen mit. Süditalienische Spezialitäten verbreiten sich jetzt auch in Mailand, Bergamo und Turin. Besonders bemerkenswert ist die Ausbreitung der Pizzerie ab den 1950er Jahren. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg weiß ein großer Teil der Italiener nicht, was eine Pizza ist. In der Nachkriegszeit wird die Pizza binnen weniger Jahrzehnte zum italienischen Nationalgericht. Ab dem Boom Economico verschwimmt außerdem die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von italienischen Gaststätten. Über Jahrhunderte ist in Italien eine Osteria ein eher schäbiges Gasthaus gewesen, in dem die Gäste oft auch übernachten konnten. Ab dem 19. Jahrhundert dann ist die Trattoria ein einfacheres Speiselokal und das Ristorante ein exklusives Lokal für das reichere Bürgertum. In den Nachkriegsjahrzehnten wird Ristorante dagegen nach und nach zu einer allgemeinen Bezeichnung für Speiselokale und verliert seine exklusive Bedeutung. Die Trattoria und die Osteria erleben eine Art Verbürgerlichung. Eine Trattoria oder Osteria kann weiterhin ein eher einfaches Lokal sein oder aber auch ein Luxusrestaurant, das besonders auf regionale Spezialitäten Wert legt. Ab den 1970er Jahren verschmelzen sogar das früher als besonders edel geltende Ristorante und die früher fast nur in Neapel verbreitete Pizzeria miteinander. Die neue Gaststättenform des Ristorante Pizzeria entsteht in vielen italienischen Städten. 1982 macht in Mailand das erste Fastfood-Restaurant Italiens auf, ein Lokal namens Burgi, aus dem schnell eine landesweit erfolgreiche Kette wird. In den Jahren danach breiten, wie in anderen Ländern Europas, internationale Ketten wie McDonald's, Burger King und Kentucky Fried Chicken ihr Filialnetz auch über Italien aus. Nach und nach machen auch neuartige ausländische Lokale in italienischen Städten auf. Nicht mehr die Bierstuben, die vor allem deutschsprachige Reisende ansprechen, sondern Ristoranti etnici für einheimisches italienisches Publikum. Chinesische, griechische, mexikanische Lokale, Sushi-Restaurants und Kebabari, Kebabbuden. Historiker John Dickey unterstreicht allerdings, dass in Frankreich, Großbritannien und Deutschland die Zahl der Fastfood-Lokale um das 8- bis 12-fache größer als in Italien ist und dass die Italienerinnen und Italiener beim Essen gehen deutlich konservativer sind, deutlich mehr Wert auf einheimische Lokale legen als die Bewohner anderer europäischer Staaten. Die Italiener haben den Wunsch von Kochbuchautor Pellegrino Artusi längst erfüllt. Sie wissen längst um den Wert ihrer Küche. Kaum jemand glaubt heute noch in Italien, dass die französische Küche der italienischen überlegen sei. Bemerkenswert ist auch, dass in Italien der Anteil des Einkommens, den Menschen für das Essen gehen ausgeben, über die Jahrzehnte weiter ansteigt, auch nach den Jahren des Wirtschaftsbooms. Von den 1970er Jahren bis zu den 2000er Jahren steigt der Anteil des Essengehens an den gesamten Lebensmittelausgaben der italienischen Haushalte nach und nach weiter an, auf knapp 30%. Die Anzahl der Ristoranti, Trattorie und anderer Speiselokale steigt von 1985 bis 2008 um 25% an. Die Kultur des Essengehens hat sich in Italien über die vergangenen Jahrhunderte dramatisch verändert. Das Essen im Lokal hat sich erst von einer ungeliebten Notwendigkeit zu einer Angelegenheit für Feinschmecker entwickelt. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist auch das feinere Essen für breite Teile der Bevölkerung erschwinglich geworden. Das Angebot an Speiselokalen ist in Italien deutlich vielfältiger geworden und die Unterschiede zwischen den früher deutlich unterscheidbaren Lokalarten Ristorante, Trattoria und Osteria sind weitgehend verschwommen. Eines aber kehrt immer wieder, der Streit um das Coperto, um die Sondergebühr für Tischgedeck und Brot. Das Coperto stößt nicht nur ausländische Besucher vor den Kopf, die diese unübersetzbare italienische Tradition entdecken, sondern auch viele Menschen in Italien. Im Juli 1985 schreibt Journalist Gianni Barella für die Lokalausgabe Rom des Corriere della Sera, dass Coperto sei eine zwielichtige Angelegenheit, eine furchtbare Angewohnheit der Gaststätten in Italien. Und niemand dürfe sich wundern, dass vor diesem Hintergrund so viele Menschen lieber in eine Panineria oder ein Fastfood-Lokal gehen, als ins Ristorante oder die Trattoria. Hoffentlich, schreibt Barella, werde die Gebühr bald überall abgeschafft. Jahre später schreibt in der gleichen Lokalausgabe des Corriere della Sera Journalist Mario Pandolfo, dass Coperto sei eine unerträgliche Zusatzgebühr. Pandolfo fragt sich, ob den Wirten denn nicht klar sei, dass im Europa ohne Grenzkontrollen diese fragwürdige italienische Spezialität bald ein Ende haben müsse. Der Artikel ist aus dem Juli 1992.
Passaparola, Mundpropaganda.
Das war die 24. Folge von Kurzgesagt Italien. Im Passaparola möchte ich diesmal eine Reportage des europäischen Kultursenders Arte empfehlen, die in der Mediathek von Arte abgerufen werden kann und auf Italienisch, auf Deutsch und natürlich auf Französisch verfügbar ist. Der Titel ist Die Retter der italienischen Küche. Die Reportage ist besser und viel, viel weniger klischeelastig, als es der Titel vielleicht befürchten lassen würde. Es geht unter anderem eine Frau, eine 84-jährige Frau aus Norditalien, die seit ihrem 10. Lebensjahr Pastateig von Hand macht und die inzwischen zu einem YouTube-Star geworden ist. Es geht um die Accademia Italiana della Cucina, die einen Restaurantführer rausgibt und einen jungen Trattoria-Wirt prüft, der dort aufgenommen werden wird. Und es geht um den Gastrohistoriker Luca Cesari, der zeigt, wie beweglich die Tradition in der italienischen Küche eigentlich ist, der unter anderem Rezepte aus der Zeit Pellegrino Artusis nachkocht. Die Arbeit an dieser Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht Unter anderem die Geschichte der Wirtin Cesarina, die ich am Anfang streife, weil es um diese Episode mit dem Coperto und um Federico Fellini geht. Cesarina, eine unglaubliche Figur in Nachkriegsitalien. Sie hat eben ihr Lokal in Bologna gegründet, wo sie unter anderem laut dem Ristorante Cesarina, das es bis heute gibt, die Tortellini alla panna erfunden hat. Die Tortellini mit Rahmsoße. In den 50er Jahren ist dann Cesarina in die Hauptstadt Rom umgezogen, hat dort einen Ableger ihres Restaurants geöffnet, wo es Spezialitäten aus Bologna gab. Der große Regisseur Federico Fellini ist dann während der Dreharbeiten zu seinem Meisterwerk La Dolce Vita dort eingekehrt mit seiner ganzen Filmtruppe. Und deswegen und danach ist das Ristorante Cesarina zu einem der beliebtesten Lokale in Rom geworden für Prominente aus Politik und Film und für sonstige Persönlichkeiten. Eine wirklich fantastische Geschichte. Ich habe mehrere Quellen zum Ristorante Cesarina in den Shownotes verlinkt, sowie alle namentlich genannten Quellen in dieser Folge. Wer mehr über Kurzgesagt Italien wissen will, wer nichts zu Kurzgesagt Italien verpassen will, kann den kostenlosen Newsletter abonnieren, bekommt dann unter anderem zu jeder Folge die Links zu allen Quellen übersichtlich ins E-Mail-Postfach geschickt, sobald die Folge erscheint, und immer wieder Updates zu meiner Arbeit. Wer Kurzgesagt Italien mit einer Mitgliedschaft unterstützt, bekommt außerdem den Bonus-Newsletter Mensile. Im Mensile nach dieser Folge werde ich darüber schreiben, wie italienische Restaurants außerhalb von Italien zu Exportschlagern geworden sind und was diesen Erfolg begünstigt hat und wann er angefangen hat und wann er wirklich explodiert ist. Den Bonus-Newsletter Mensile und Bonusfolgen zu Kurzgesagt Italien, die ich immer wieder veröffentliche, bekommen, wie gesagt, Menschen, die Kurzgesagt Italien, die meine Arbeit an Kurzgesagt Italien finanziell unterstützen. Denn wer dazu beitragen kann und will, dass es Kurzgesagt Italien weitergibt, kann eine Mitgliedschaft abschließen. Als Mitglieder bekommt ihr, wie gesagt, zusätzliche Vorteile neben der monatlichen Podcast-Episode. Es gibt 3 Mitgliedschaftspakete. Alle 3 kosten pro Monat jeweils nur so viel wie ein Gericht in einem italienischen Restaurant. Alle Infos zu den Mitgliedspaketen zum in Ruhe durchlesen findet ihr auf mitglied.kurzgesagtitalien.de. Man kann eine Mitgliedschaft zu Kurzgesagt Italien auch verschenken. Alle Infos dazu gibt es unter schenken.kurzgesagtitalien.de. Kurzgesagt Italien gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Infos dazu auf kurzgesagtitalien.de. Wenn euch Kurzgesagt Italien gefällt, wenn ihr Menschen kennt, wenn Sie Menschen kennen, die sich für Italien interessieren, denen Italien wichtig ist, bitte empfehlen Sie ihnen diesen Podcast weiter. Sehr freuen würde ich mich auch über Rezensionen auf Spotify und Apple Podcasts. Das hilft mir sehr, dass der Podcast gefunden wird und dass er immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt. Wer mir schreiben möchte, mit Hinweisen, Rückmeldungen zur Folge, zu meiner Arbeit im Allgemeinen, kann das per E-Mail tun über sebastian@kurzgesagtitalien.de. Außerdem ist Kurzgesagt Italien auf Social Media unterwegs, unter anderem auf Threads, Blue Sky, Mastodon und Instagram, sowie auf Facebook. Einfach Kurzgesagt Italien suchen. Es gibt zu Kurzgesagt Italien seit Juni 2024 auch ein Buch, das weiter im Handel erhältlich ist. Links mit Infos zum Buch in den Shownotes zu diesem Podcast. Dort findet man alle Hinweise, um es beim Buchhändler des Vertrauens zu finden oder zu bestellen. Das war's mit dieser Folge von Kurzgesagt Italien. Ciao und a presto. Bis zur nächsten Folge. Con i baffi che ci viene sempre a prendere in Giulietta, se non mi dai a ridere per il Luna Park, dico alla mamma che con tutta la stasera mentre il tipo con i baffi si baciava dietro l'angolo di casa. Chiamalo ricasso, ma non sarò zitto, ci provo un gusto matto, quasi di petto per farti disperare. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Kalla mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Shownotes verlinkt.